Heute sprengen wir mal wieder die Schubladen der Heteronormativität und es wird spicy. Oder hot. Oder beides. Let's see. Wir sprechen heute über Sex. Und zwar nicht nur irgendwelchen Sex, sondern über queeren Sex. Was gibt's da zu wissen? Wie funktioniert das überhaupt? Und was haben Jan und ich für Erfahrungen gemacht? Wird also spannend heute. Das ist By Your Side.
Dein B-Plus Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
Wie Anna gerade erzählt hat, reden wir heute über Sex, und zwar über queeren Sex. Wir möchten an dieser Stelle eine Warnung positionieren für Leute, die vielleicht ein bisschen prüde sind oder nicht so viele Details über unser Sexleben hören möchten oder generell nicht so gerne über Sex reden oder sich unwohl fühlen, wenn über Sex geredet wird. An dieser Stelle könnt ihr noch aussteigen, weil diese Folge wird spicy. Wir werden hier sehr ins Detail gehen, wir werden endlich auch einfach mal ein bisschen mehr über Sex reden, oder Anna? Ich meine, das haben wir, glaube ich, ein bisschen zu wenig gemacht bis jetzt.
Ja, es wird langsam Zeit und ich habe das Gefühl, die Warnung, die du jetzt gerade ausgesprochen hast, ist eher die größte Motivation für viele von unseren HörerInnen.
Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen zu viel versprochen.
Ja, let's see.
Die ZuhörerInnen sind jetzt so langsam so warm mit uns, dass man jetzt auch einfach mal neue Gefilde betreten kann. Und
ist so, wir sind jetzt so close mit unseren Beefies. Jetzt können wir wirklich über alles sprechen.
Genau. Und wie machen wir das noch immer?
Ja, wir haben es in der letzten Folge nicht gemacht, aber wir bleiben natürlich unserem Raster treu. Bevor wir wirklich ins Detail sprechen, wollen wir ein paar Dinge erklären, die für diese Folge wichtig sein könnten. Und ich habe tatsächlich in der Vorbereitung schon extrem viel gelernt, nur durchs Durchlesen. Und ich bin sehr gespannt, Jan, was du mich, in welchen Begrifflichkeiten du mich jetzt gleich erleuchtest. Aber wir starten mit der Kategorie Biete ein paar Zahlen. Die natürlich ich mache, weil auch in der zweiten Staffel ist das Thema mit Zahlen vielleicht eher bei mir.
Was ich total gut finde. Ich finde es auch total toll, wir ergänzen uns da. Ich kann gerne die Vokabeln erklären und du machst dann so ein bisschen die Zahlen. Das finde ich schön. Ich lerne ja auch immer ein bisschen was dabei. Und dann würde ich sagen, starte doch einfach mal. Was hast du dabei?
Was habe ich dabei? Die berühmte, aber gleichzeitig auch sehr traurige Orgasm Gap. Und ich habe extra nochmal für euch recherchiert. Die Orgasm Gap ist eine Studie und die klingt richtig crazy. Die heißt nämlich Differences in Orgasm Frequency Among Gay, Lesbian, Bisexual and Heterosexual Men and Women in the US, a National Sample. Boom. Also irgendwie ein bisschen erschlagend. Und die kam 2017 im Journal Archives of Sexual Behavior raus, der International Academy of Sex Research. Und spätestens hier habe ich gedacht, irgendwo bin ich falsch abgebogen, weil Forscherin zu sein beim International Academy of Sex Research wäre irgendwie ein ganz neuer Lebenstraum.
Ja, wenn man dann auf jeden Fall Bock auf Zahlen hat und auf Sex, dann ist das wahrscheinlich die beste Kombination.
Das ist schon geil, oder? Also da dachte ich mir so, wäre vielleicht auch eine Sache gewesen, die ich mir mal hätte angucken können. Aber gut.
Hör mal, es ist ja nie zu spät, ne?
Ja, das ist richtig. Aber nee, komm jetzt. Wir haben ja letzte Folge über unsere beruflichen Changes gesprochen. Irgendwann ist auch mal Ende Gelände.
Nee. Aber was steht drin?
Was steht drin? Was haben die rausgefunden? Die haben sich die Frage gestellt, wie oft kommt Mensch zum Orgasmus bei sexuellen Handlungen? Und dabei haben sie rund 53.000 Menschen eben aus Amerika gefragt, wie schaut es denn bei euch aus? Hier müssen wir auf jeden Fall den kleinen Disclaimer setzen. Die haben jetzt nur Frauen und Männer gefragt und ich glaube, es waren auch nur Cis-Frauen und Männer. Deswegen, also da ist sehr, sehr binär vom Sample, aber gut. Mit dem können wir auf jeden Fall mal arbeiten. Und es waren eben hetero-, bi- und homosexuelle Frauen und Männer. Und überraschenderweise, beziehungsweise ja leider nicht so überraschenderweise, sind die Heteromänner ganz, ganz oben beim Thema, wie oft kommen heterosexuelle Männer zum Orgasmus, wenn sie Sex haben. Man kann sich das vorstellen, da gibt es eine Prozentzahl sozusagen von 100 Mal, wie oft kommen sie dann zum Orgasmus. Und bei Männern, heterosexuellen Männern, waren es 95%. Also beinahe literally jedes Mal. Richtig krass. Mhm. Dann gibt es eine kleine Abstufung. Die immer noch ein gutes oberes Mittelfeld ist, würde ich sagen. Das sind nämlich schwule Männer, das sind 89%, bisexuelle Männer 88% und lesbische Frauen 86%. Also auch immer noch, finde ich, eine stabile Quote. Und dann macht es einen ziemlichen Gap, nämlich die Orgasm Gap, zu bisexuellen Frauen mit 66% und heterosexuellen Frauen mit 65%. Das ist krass.
Also als heterosexuelle Frau nicht so cool.
Ist nicht so geil. Also man sieht wirklich in dieser Statistik, in den Zahlen, überall, wo Frauen gegebenenfalls Sex mit Männern haben, ist halt nicht so gut. Mhm. Also kommen auf jeden Fall weniger zum Orgasmus. Also natürlich auch wichtig an der Stelle, ein Orgasmus ist, finde ich, kein Muss beim Sex. Ist für mich eher so ein On-Top und sollte auch nicht so das Ziel sein, aber ist natürlich trotzdem schön zu haben. Und hier sehen wir, queere Frauen haben eine deutlich höhere Erfolgsquote als heterosexuelle Frauen oder Frauen, die in irgendeiner Form mit Männern schlafen. Und bei Männern läuft es anscheinend so oder so anders. Bei denen läuft immer gut. Kannst du das bestätigen, Jan?
Also als bisexueller Mann bin ich ja auch relativ weit oben im Feld angeordnet. Also ich hatte tatsächlich mit Orgasmen auf meiner Seite bis jetzt noch nicht so viele Probleme. Aber woran meinst du, liegt's, dass es bei heterosexuellen Frauen, meinst du, es liegt dann an den Männern? Wahrscheinlich.
Ich glaube, es liegt prima in der Kommunikation zwischen den Geschlechtern und der Art und Weise, wie man Sex hat und was man als Sex definiert. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf die kleinen Details, die wir vielleicht dann nachher noch ausplaudern werden, weil vielleicht kommen wir dann mit unseren eigenen Erfahrungen da ein bisschen auf den Grund. Aber bevor wir das machen, musst du mir noch ein bisschen helfen.
Wir kommen nämlich jetzt zu By the Way.
By the Way.
By the Way. Wir haben immer noch keinen Jingle.
Nee.
Es ist, kriegen wir das hin, diese Staffel hin, Anna? Also es wäre wirklich, also zumindest bis zum Ende der Staffel. Und wenn wir bis zum Ende der Staffel keinen geeigneten Vorschlag finden, dann müssen wir das selber einsingen.
Ich gebe mir hier wirklich immer Mühe. Just saying, aber
Können wir nicht irgendwas mit Autotune machen? So richtig?
So richtig? Oh mein Gott. Oh je, oh je. Ja, lass mal ausprobieren. Ich bin gespannt.
Ja, wir testen das mal und ihr werdet es erfahren auf jeden Fall. Mm-hmm. Aber kommen wir zurück zum Thema. Wir sprechen heute über Sex, haben wir ja schon gesagt. Und jetzt gehen wir so ein bisschen spezifischer rein, dadurch, dass wir über queeren Sex reden. Und ich wollte mal so ein bisschen aufklären oder mich mit so ein paar Vokabeln beschäftigen, die Sex behandeln, der zwischen Männern oder Menschen mit Penis stattfindet. Und wie soll ich das beschreiben? Also als ich das erste Mal Sex mit Männern hatte oder auch in so Apps unterwegs war, da ist man, glaube ich, erstmal recht überfordert, weil ich finde, schwuler Sex hat schon fast wie so eine eigene Sprache, weil das so viele Vokabeln beinhaltet. Das ist wahnsinnig vielfältig. Man kann vieles sein, vieles ausprobieren und es wird da sehr viel auch und gerne in Kategorien gedacht. Und da würde ich jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen ansetzen, weil ich glaube, dass wenn man jetzt nicht queer ist und queeren Sex betrachtet, dann wird ja auch oft immer danach gefragt, zum Beispiel bei zwei Männern, wer ist denn von euch die Frau?
Niemand, und das ist der Sinn dahinter.
Genau. Niemand, aber ich glaube, so ursprünglich geht man davon aus, es gibt ja beim Sex immer den Mann und die Frau und das sind ja verschiedene Rollen und dann muss ja bei Leuten, die beide das gleiche Geschlecht haben, ja irgendwie auch irgendwie eine andere Rollenverteilung sein. Jein. So, ne? Wissen wir ja, zwei Männer sind zwei Männer, zwei Frauen sind zwei Frauen, da gibt es jetzt nicht Frau und Mann. Aber es wird schon manchmal in verschiedenen Rollen gedacht und beim schwulen Sex gibt es den Top und den Bottom. Das Bottom. Aktiv und passiv. Ich erkläre das mal so ein bisschen. Also beim Sex ist derjenige aktiv, der die leitende Rolle so ein bisschen übernimmt und oder seinen Geschlechtspartner, den Passiven, dann quasi penetriert. Er gibt dann quasi sozusagen. Und beim Passiven, genau andersrum, der Passive empfängt. Das heißt, er wird von der aktiven Person penetriert beim Analsex. Und dann gibt es noch flexibel oder versatile, das ist aus dem Englischen, oder die Abkürzung ist auch verse, kommt aus dem Englischen, bedeutet beweglich, wendig. Und das ist dann jemand, der aktiv und passiv sein kann, gerne ist. Und ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, sind alle sexuellen Vorlieben valide.
Mhm.
In der Community herrscht aber oft manchmal so ein bisschen Bottom-Shaming, muss man dazu sagen.
Mhm.
Das ist mir öfter schon aufgefallen. Es ist total bescheuert, weil ich glaube, dem Bottom wird oft etwas Feminines zugesprochen. Und wir wissen ja, dass auch etwas Feminines oft mal schnell mit etwas Negativem in Verbindung gebracht wird. Und das ist aber total bescheuert, weil man versucht, glaube ich, in der Community immer sehr schnell in Schubladen zu denken oder in Kategorien und versucht dann auch anhand der Äußerlichkeiten oftmals herauszufinden oder herauszusehen, welche Rolle er beim Sex einnimmt.
Wahnsinn.
Das ist total dumm, ne? Also, weil es ist überhaupt nicht allgemeingültig. Und was man auch dazu sagen sollte, dass dieses Bottom-Shaming einfach total bescheuert ist, auch allein in der Hinsicht, dass Bottoms, ohne Bottoms wird es ja gar nicht diesen schwulen Analsex irgendwie geben, ne? Also,
wenn es nur Tops gäbe, dann gäbe es ja gar keinen Sex, so.
Nee, also zumindest keinen penetrativen. Also, und das ist so ein bisschen, man muss auch mal so ein bisschen nochmal sagen, wie viel Arbeit dahinter steckt, ein Bottom zu sein.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, diese Vorbereitung für den Analsex, die kann richtig nervig sein.
Ja.
Man muss sich spülen.
Aber auch wichtig, ganz, also generell wichtig.
Man muss sich spülen. Manche sind sogar so krass, die passen sogar Ernährung an, ne? Also die wissen so, okay, keine Ahnung, heute habe ich Sex. Vielleicht sogar intensiver, vielleicht länger. Und ich weiß so, keine Ahnung, ich esse. Habe ich auf jeden Fall mal gehört. Ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht so gemacht, dass ich dann dachte, nee, ich esse jetzt den ganzen Tag nichts. Aber dass man so, man weiß, keine Ahnung, das dauert 8 Stunden, bis ungefähr das Essen durch den Körper einmal durch ist.
Mhm.
Und dann berechnen die danach, keine Ahnung, wann habe ich heute Sex oder heute ist eine Party oder was auch immer. Und dann wird ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gegessen.
Wahnsinn.
Und das finde ich schon auch krass. Und wenn man dann so weiß, okay, guck mal, da steckt so viel Vorbereitung drin, dann finde ich es manchmal so ein bisschen so, warum werden Bottoms dann oftmals irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, abschätzig betrachtet? Also es ist natürlich nicht so, nur so, aber ich habe es halt auch auf jeden Fall öfter schon mitbekommen. Und ich finde, man muss dazu nochmal sagen, ich finde es sehr, sehr attraktiv, wenn ein Mann weiß, was er will. Und es ist scheißegal, ob er dann Top ist oder Bottom oder was auch immer. Und deswegen an der Stelle, Leute, falls ihr da so ein Mindset habt, Bottom-Shaming ist richtig scheiße. Und das lassen wir einfach mal in der Zukunft. Weiter geht's im Text.
Ja, auf geht's.
Da gibt's noch so ein bisschen spezifischere Benennungen. Also generell, also ich habe das Gefühl, es gibt nicht nur Top, Bottom, Versatile, da gibt es irgendwie noch dann super krasse Abzweigungen. Weiß ich nicht, dann, wenn du bei Grindr mal irgendwie unterwegs sind, gibt es dann Dom-Top und Devot und weiß ich nicht, Verse-Bottom. Also auch das Versatile wird nochmal so aufgebrochen, dass man sagt, ich bin Versatile, aber ich bin bevorzugt Bottom oder bevorzugt Top. Also da wird
das,
so.
Sorry, ganz kurz, das wird bei Grindr angegeben.
Ja, das geben die Leute an.
Okay.
Du kannst das wirklich, du kannst dann eingeben, ich bin Verse Bottom.
Mhm. Und du kannst danach auch noch filtern, sozusagen, oder wie?
Ich glaube ja. Also, ja. Hm. Je mehr Funktionen du bei Grindr haben willst, dann musst du das halt bezahlen. Also gibt es relativ wenig nur noch kostenfrei. Aber es ist wirklich verrückt, weil wenn du dich dann nie, oder wenn du aus dem heterosexuellen Sex kommst, ne, und du, angenommen jetzt in meiner Rolle als bisexueller Mann, und du hast da vorher noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt und du bist dann das erste Mal in so einer App drin, da bist du erstmal überfordert, ne? Also es sind so viele Wörter, wo du dann erstmal, also ich konnte mich daran erinnern, dass ich echt sehr viel gegoogelt habe nebenbei. Und dann gibt es noch einen Begriff, der heißt Zeit. Den habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Den kann man aber auch angeben, und das ist dann jemand, der gar keinen penetrativen Sex will. Der würde dann quasi auf die heilige Dreifaltigkeit zurückgreifen. Das wäre einmal der Blowjob, der Handjob und der Rimjob. Sind ihr alle drei geläufig?
Ja, aber unter dem heiligen Dreifaltigkeit, vor allem, wir nehmen an einem Sonntag auf, das wisst ihr natürlich nicht, aber es ist sehr spirituell unterwegs heute, ja.
Ja. Also ich erkläre es trotzdem nochmal, weil ich nicht, kann mir vorstellen, dass auch nicht jeder weiß, was alles ist. Also Blowjob, da wird der Penis mit dem Mund liebkost.
Fellatio sagt man auch.
Ne? Fellatio, genau, sehr gut. Mhm. Beim Handjob, da werden, wie der Name schon sagt, wird die Hand verwendet. Mhm. Und der Rimjob, Der ist tatsächlich mir erst beim Queeren Sex auch begegnet. Da wird das Arschloch geleckt.
Ich finde schön, dass du so eine Pause davor gelegt hast.
Weil ich kurz überlegt habe, wie habe ich irgendwie eine schöne Metapher dafür? Und dann dachte ich so, nö, da wird das Arschloch geleckt. Ja,
Punkt. Nee.
Ja.
Die heilige Dreifaltigkeit.
Die heilige Dreifaltigkeit. Ja. Das wären erstmal meine Begrifflichkeiten, die ich euch an dieser Stelle einfach mal mitgeben wollte. Was ihr damit macht, weiß ich nicht. Nehmt es erstmal mit. Guckt mal, ob euch da vielleicht irgendwas bekannt vorkommt oder ob ihr es vielleicht auch super interessant findet. Wer weiß. Ja,
wer weiß.
Was gibt es da so bei den Frauen? Also bei den Männern gab es jetzt ja irgendwie relativ viel und ich finde es auch ein bisschen kompliziert, aber gibt es das bei den Frauen eigentlich auch?
Ich habe mich gewundert. So, ich meine, Top-Bottom kennt man so, wenn man in queeren Kreisen unterwegs ist, aber ja, wie viele Begriffe es da gibt und wie krass rollenbasiert die Begriffe sind. Mhm. Und mir in meinen queeren Erfahrungen und auch so im Austausch mit anderen oder auch auf Dating-Apps ist mir das gar nicht untergekommen im Dating mit anderen Frauen. Kann sein, dass einfach der Penis fehlt und dann irgendwie eine Rollenzuweisung, Kategorisierung damit einhergehend auch fehlt, was ich aber eigentlich gut finde, weil ich habe das Gefühl, wir reden nicht so über Kategorien, sondern wir machen einfach.
Weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich glaube, oder vielleicht kommt es so ein bisschen daher, dass früher als schwule Männer noch nicht so offen sein konnten und man auch oft, hat man ja auch oft Codes benutzt, um andere queere Männer zu erkennen. Und ich hatte letztens, wir haben ja auch schon öfter über unsere gemeinsame Lieblingsserie American Horror Story gesprochen. Und ich weiß gar nicht, ob du die neue Staffel gesehen hast.
Nee, noch nicht. Das ist doch die im Gay Club. Oder so ein Kinky.
Genau, die spielt
Gay
nämlich,
Club?
Also ja. Die spielt auf jeden Fall genau in den 80ern, 90ern in New York und behandelt nämlich wirklich primär so die Sicht auf schwule Männer aus der Öffentlichkeit. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde die Staffel nicht so cool. Ich finde es nicht so spannend wie andere Staffeln. Aber grundsätzlich habe ich da auch mitbekommen, dass man oft mit Bandana-Tüchern gearbeitet hat. Also man hatte Bandanas und die hat man sich irgendwie hinten in die Hosentasche gemacht. Und dann ist auch nochmal wichtig, welche Seite, also ob die linke oder die rechte Seite, welche Farbe es hat. Mhm. Und so hast du dich quasi zu erkennen gegeben, was für eine Position du beim Sex haben möchtest, worauf du stehst und dass du überhaupt ein queerer Mann bist. Und ich kann mir vorstellen, dass das da so ein bisschen rauskommt. Ne? Also, dass du brauchst deine Codes, um irgendwie unerkannt vor der heterosexuellen Gesellschaft zu sein. Mhm. Und dementsprechend gab es diese Kategorien und die haben sich wahrscheinlich bis heute irgendwie so gehalten.
Ja, sogar noch ein bisschen Bistory. Also heute, heute machen wir alles.
Ne?
Generell, es kann bestimmt sein, dass es auch so viele Begrifflichkeiten vielleicht im lesbischen Sex gibt. Mir sind sie, wie gesagt, nicht geläufig, aber auch hier. Mhm. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn ihr sagt, mir fehlen jetzt hier total grundlegende Sachen, dann schreibt uns. Schreibt uns auf Instagram at byyourside_podcast oder mir at wie Frau liebt. Ich meine, wenn es dich interessiert, natürlich auch at Giraffajan. Dich tangiert so jetzt,
also,
wie ich es sei, aber.
Ich möchte auch immer lernen.
Ja, ne? Aber eine Frage, die mir oft gestellt wurde und ich glaube, die tatsächlich generell so ein Ding ist, wie haben Menschen mit Vulva überhaupt Sex? Weil in Anführungszeichen in dieser heteronormativen Vorstellung fehlt ja was, es fehlt ja der Penis. So. Und das ist mir tatsächlich, also es haben mich auch Freundinnen mal gefragt, aber wie habt denn ihr überhaupt Sex? Also, wie hast du Sex mit Frauen? Ist ja nicht kompatibel oder so?
Kuschelt ihr nur die ganze Zeit?
Ja, oh Gott. Nein. Und let me tell you, ich meine, lesbische Frauen sind sogar auf der Orgasm Gap ungefähr auf der Höhe wie schwule Männer und bisexuelle Männer. Also wir machen auf jeden Fall einiges richtig.
Es klappt wohl.
Es klappt wohl und es klappt auf jeden Fall besser, als wenn Frauen mit Männern Sex haben, laut Statistik. Weil ich glaube, es hier einfach es gibt immer eine große Bandbreite an sexuellen Handlungen, die man machen kann. Ich habe das Gefühl, sobald ein Penis im Spiel ist, nutzt man die einfach nicht. Weil wie können Frauen miteinander Sex haben? Man kann fingern, lecken, man kann sich oral verwöhnen, das wäre dann der Kunnilingus. Man kann sich aneinander reiben. Manche kennen ja die Scissoring, das ist, wenn man die Beine sozusagen spreizt und man sozusagen die Vulven aneinander reibt. Ist komplizierter, als man im Porno sich das anschaut. kann ich aus Erfahrung sagen, aber kann schon auch was bringen. Dann hat man noch die ganzen Bandbreite von Toys, auch Strap-on, wenn man dann penetrativen Sex will. The sky is the limit, ehrlicherweise, was den Sex zwischen Frauen angeht. Und ich glaube, dass die Sachen, die ich gerade eben auch aufgezählt habe, dass die oft im heteronormativen Sex als Vorspiel abgetan werden und denen dann so eine kleinere Rolle, so ein Wegbereiter hin zum finalen penetrativen Sex gibt. Und das ist, finde ich, ein Mindset, da müssen wir echt dagegen kämpfen, weil alles ist Sex. Deswegen statt Vorspiel bin ich ganz großer Fan zu sagen Hauptspiel, weil das ist auch der Bringer im Endeffekt ist. Und ich glaube, da liegt auch der große Unterschied dann in der Orgasm Gap, dass man einfach nicht nur rein penetrativen Sex rein raus und fertig ist, sondern dass man sich wirklich mit dem, was man hat, wirklich einfach miteinander vergnügt. Und es ist einfach mehr als rein raus. Sex kann so cool sein, so viel Spaß machen. Und ich denke mir manchmal, wenn Leute nicht wissen, wie Frauen miteinander Sex haben, dann denke ich mir manchmal so, okay, wie hast du Sex? Also hast du dann auch einfach nur penetrativen Rein-Raus-Sex? Weil das wäre schade, weil es gibt so viel und man kann so viel ausprobieren. Deswegen gönnt euch. Ich glaube, das ist so eine generelle Sache, die wir in dem Podcast viel haben. Gönnt euch, probiert aus. Natürlich stay safe mit Verhütung und so. Aber Frauen oder Menschen mit Vulva können wirklich auch sehr guten Sex haben ohne Penis.
Das ist ein schönes Schlusswort für die By-the-way-Kategorie, finde ich.
Yes. Ja. Die war heute etwas ausführlicher, aber es gab ja auch viel zu besprechen. Und jetzt natürlich die Frage, auf die vielleicht viele gewartet haben. Wie ist es bei uns? Also was haben wir für Erfahrungen mit queeren Sex? Und tatsächlich haben wir da auch noch nicht so viel drüber gesprochen, auch privat nicht. Deswegen freue ich mich auch sehr darauf. Ja. Wie war denn dein erstes Mal queerer Sex?
Ach, da muss ich noch mal ein bisschen zurückdenken. Also mein erstes Mal mit einem Mann war super aufregend. Also ich hab mich in einem Hotelzimmer mit jemandem getroffen.
Oh.
So ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen, es wirkt, es war,
bisschen
hat sich
Klischee.
Alles so ein bisschen, ja, ein bisschen Klischee, auch ein bisschen, ja, hat sich irgendwie so angefühlt. Und ich hatte mit dem Mann schon ein bisschen geschrieben vorher, weil ich ja auch irgendwie so, ich war schon unsicher und wusste nicht, was mich erwartet und war ja auch da, bei mir schwirrte ja dann auch noch die Frage so ein bisschen im Raum, okay, du probierst das jetzt aus und ich hatte so irgendwie manchmal ein bisschen Angst, so keine Ahnung, ich wusste ja dann noch nicht so richtig, bin ich bi oder macht mich das jetzt schwul? Also macht mich das schwul, klingt ja auch total dumm, ne? Aber es waren trotzdem so Sorgen, dass wenn ich diesen Schritt einmal gehe und das ausprobiere, ich dann merke, dass es mir dann doch so viel besser gefällt und ich mich dann doch nur als schwul lebe und ich dann halt nicht mehr mit meiner Frau zusammen sein kann. Und dass es zumindest nicht so viel Sinn macht, auf jeden Fall. Aber haben wir ja auch schon nochmal gesprochen und deswegen haben wir auch diesen Podcast. Ich bin danach immer noch bisexuell gewesen oder habe dann auf jeden Fall die finale Bestätigung gehabt. Aber das war auf jeden Fall so, der Typ war sehr bedacht darauf, super respektvoll zu sein und der war total nett. Wir haben auch erstmal ein bisschen gequatscht und
das heißt, er wusste, dass es auch dein erstes Mal ist.
Ja. Der war total respektvoll und dann irgendwann ging das so los, der kam dann auf mich zu und ich weiß, mir ist das Herz bis aus dem Hals rausgeschlagen, glaube ich. Und dann haben wir uns das erste Mal geküsst und dann war das so total witzig, weil ich hatte noch nie einen Mann vorher geküsst. Also das war ja dann, er hatte auch einen Bart und so und das war so total seltsam, aber ich fand's geil. Also das war dann irgendwie so krass, dass dann so viel durch meinen Kopf geschossen, dann habe ich irgendwie einfach nur noch funktioniert. Also ich meine, wie es ungefähr aussah, habe ich mir dann vorher auch in Pornos angeschaut. Das heißt, ich konnte mir schon irgendwie vorstellen, was passiert. Und ich habe dann auch tatsächlich bei diesem ersten Mal wirklich auch einmal alles ausprobiert. Ne? Also ich bin dann einmal diese Rollen, beide Rollen auf jeden Fall mal durchgegangen, habe beides auf jeden Fall mal eingenommen und das hat mir schon gut gefallen. Ich weiß aber, als ich aktiv war, dachte ich mir so, okay, es fühlt sich ähnlich an, ne? Also ich war auch zuerst aktiv und der Typ hat sich dann quasi einmal auf mich draufgesetzt und dann ging's los und dann haben wir dann quasi einmal so lange Sex gab, bis beide zum Orgasmus gekommen sind. Und dann sind wir, keine Ahnung, haben wir uns aufs Bett gelegt, ein bisschen gequatscht und dann haben wir so ein bisschen erzählt und dann habe ich so ein bisschen erzählt, weil er war auch bi und deswegen hatte ich total viele Fragen an ihn. Also ich konnte total viel Sachen fragen, die mir vorher durch den Kopf gegeistert sind und die für mich irgendwie mal wichtig waren, von jemand anderem zu hören, der sich auch als bi identifiziert. Also allein dafür war das schon total wichtig für mich. Also haben wir ja beide auch schon festgestellt, dass der Austausch auch wahnsinnig helfen kann, weil man sich halt eben so allein fühlt, weil man halt eben keine anderen bisexuellen Männer, ich auf jeden Fall, kannte. Und dann ging es in die zweite Runde. Und dann hat er mich gefragt, ob ich dann mal passiv sein möchte. Und das war auch etwas, was mich natürlich total gereizt hat, weil ich halt nur diese beim heterosexuellen Sex in Anführungsstrichen aktive Rolle immer einnehme. Also immer der ist, der gibt quasi durch seinen Penis. Und da war ich dann total aufgeregt und ich hatte wirklich gar keine Ahnung, wie sich das anfühlen soll. Und da habe ich dann auch meinen ersten Rim-Job bekommen.
Gut, dass wir es erklärt
haben. Und dachte so, ja. Und da dachte ich auch so, oha, krass. Also ich war in dem Moment total verblüfft, weil ich hatte auch da ja gar keinen Vergleich. Und also, auch ich sag mal so, einen Rimjob kann man ja auch von seiner Freundin bekommen, ne? Als heterosexueller Mann oder, ne? Also auch jetzt die heterosexuellen ZuhörerInnen, ja, kann ja auch bei einer Frau gemacht werden.
Ja, ja,
ein Rimjob ist, kann ja jeder machen. Auf jeden Fall hatte ich vorher noch nie einen bekommen und es war total, hat sich super gut angefühlt und ich dachte so, krass, das müsste jedermann mal ausprobieren. Das, also ich fand es hat sich extrem gut angefühlt, weil ja auch einfach viele Nervenenden da unten rumlaufen.
Und honestly, man weiß ja so der G-Punkt oder eher die G-Fläche bei der Frau, wo die, wo die ist oder Menschen mit Vulva. Und der Mann hat das ja auch, aber das ist bei der Prostata und da kommst du halt einfach nur durch den Arsch rein.
Alles im Arschbereich kann auch heterosexuellen Männern sehr, sehr gut gefallen. Ne?
Auf
also
jeden
es fühlt
Fall.
Sich, ich kann bestätigen, es fühlt sich toll an, sonst würde man es ja auch irgendwie nicht machen. Ne?
Ist so.
Ja, und dann hat er mich von hinten genommen und so sagt man das ja. Und dann hat sich das schon, also da dachte ich dann so, oh, okay, das hat sich jetzt aber doch ein bisschen. Also es war nicht nur schmerzfrei, das war super ungewohnt und man. Ich muss auch dazu sagen, passiven Sex muss man, glaube ich, lernen. Man muss extrem entspannt sein. Und dadurch, dass es mein erstes Mal war und ich aufgeregt war und ich glaube, er dann vielleicht doch ein bisschen zu schnell drin war, da kann ja auch schnell mal irgendwie so, gibt es ja so kleine Risse. So, ne?
Und das Gleitgel, Gleitgel, Gleitgel.
Ganz, ganz viel Gleitgel, Leute. Ganz
Vor
viel Gleitgel.
Denen nicht einfach mit Sprung rein. Gilt auch im Analsex generell. Also da bitte ein bisschen
auf jeden Fall.
Feingefühl.
Ganz viel Gleitgel, Feingefühl und auch man soll sich die Zeit nehmen. Ne? Also es sollte keinen Zeitdruck geben und ich muss es, glaube ich, auch nochmal an der Stelle sagen, jemand, der das erste Mal ausprobiert und es war dann nicht so der Brüller, weil das ist oft, glaube ich, so beim ersten Mal, wenn man passiv ist. Man kann dem auch nochmal eine Chance geben. Ne? Also ich war, glaube ich, auch das erste Mal so, okay, hatte ich mir als anders vorgestellt, so wenn ich das dann mit dem verglichen habe, wenn ich mir die Pornos reingefahren habe und die Typen, die dann quasi passiv sind, das also so was von, als ob das Beste der Welt wäre, natürlich irgendwie zeigen muss, dazu auch sagen, Pornodarsteller sind Schauspieler. Ne?
Ja, ist so.
Und dann war ich so, okay, hat jetzt nicht so meine Erwartung getroffen und war dann so, ich würde mich jetzt auch eher dann als, weiß ich nicht, ich brauche das glaube ich nicht, habe ich dann auch damals gesagt. Und dann, ja, war das so mein erstes Mal und ich war danach wirklich total happy, weil ich dann gedacht habe, geil, ich habe das jetzt endlich mal ausprobiert. Endlich ist es passiert und ich war wirklich, und ich war danach noch so, und ja, ich bin bisexuell und es ist immer noch so und keine Ahnung, ich bin immer noch der Gleiche. Das war ja auch so ein Ding. Ich habe irgendwie gedacht, es macht irgendwie sowas mit mir, dass ich dann, weiß ich nicht, doof, komisch bin, aber ich war immer noch der Gleiche. Ich hatte jetzt endlich mal Sex mit einem Mann und es hat sich sehr gut angefühlt und ja, danach, ich glaube, die Geschichte kennt man, dann bin ich ja nach Hause gegangen und meine Frau hat mich gefragt, oder meine Frau war ja nicht zu Hause, sie kam später nach Hause und hat mich dann gefragt, wie ich es fand und ob ich es nochmal öfter machen wollen würde. Und da habe ich gesagt, ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Und dann hat die gesagt, ja, dann lass uns das doch jetzt so versuchen, wie wir es gerade mal gemacht haben. Ja, und
and
den Rest
der Story,
den kennt ihr ja. Genau.
Darf ich dich noch fragen, Jan? Du hast ja gesagt, dass du beim ersten Mal jetzt den passiven Part nicht so genossen hast oder dann dachtest, das ist vielleicht nicht so deins. Ist es zu persönlich, wenn ich frage, ob sich das geändert hat? Also welches Label hättest du?
Also ich label mich als, wenn ich mich labeln müsste, als flexibel oder versatile. Also ich bin da wie bei der Bisexualität. Ich genieße immer gerne beide Seiten. Und ich habe tatsächlich in meinem weiteren sexuellen Werdegang, war ich auch immer eher der Aktive mit Männern und habe erst durch Max tatsächlich erstmal wieder die andere Seite eingenommen damals. Also es war dann wirklich so, dass ich dann für mich so gedacht habe, nee, weiß ich nicht. Und dadurch, dass ich aber mit Max ja dann eine ganz andere Vertrautheit irgendwann hatte und er dann aber auch gerne mal der Aktive sein wollte, dass ich dann gesagt habe, okay, können wir nochmal versuchen. Und mittlerweile würde ich mich dann schon als flexibel bezeichnen, weil das funktioniert so im Wechselspiel ganz gut für mich. Und dadurch, also ich, wie gesagt, ne, man muss entspannt sein, man muss Vertrauen haben. Und dadurch, dass Max und ich sehr vertraut miteinander sind und sehr entspannt miteinander auch sind, funktioniert das dann tatsächlich auch sehr viel besser. Und man kann es dann halt auch wirklich genießen. Also dann fühlt sich das auch gut an. Dann fühlt sich das besser an. Und wie gesagt, ich finde, dass man kann das manchmal auch gar nicht mit dem heterosexuellen Sex vergleichen oder wenn man nur aktiv ist, weil wenn man quasi selber penetriert wird und dann kommt, das ist nochmal ein ganz anderer Orgasmus. Also es ist sehr, sehr viel intensiver. Und also ich habe manchmal das Gefühl, dann wird der ganze, weiß ich nicht, der ganze Körper kriegt auf jeden Fall einen Orgasmus, wenn du so kommst. Und das ist etwas, was ich schon echt cool finde und deswegen, ich liebe auch die andere Position, ich bin super gerne auch aktiv und nehme da auch total viel raus, aber ich finde jetzt beides echt cool und mache auch beides sehr gerne.
Mega. Du bist ja unser Vorzeige-Bisexual.
Ich bin der Vorzeige-Bisexual, ja, genau. Und wie war dein erstes Mal?
Ja, mein erstes Mal, das haben wir ja in der letzten Folge oder letzten Staffel auch mal kurz angerissen, war ja der Dreier in Lissabon.
Ah ja, stimmt.
Ja, und ich muss sagen, das war das erste Mal mit einer Frau. Ich habe davor mal ein Date gehabt mit einer Frau und wir haben uns mal geküsst, aber mehr als das lief dann nicht. Und dann hat sich es auch nicht mehr ergeben, dass wir uns irgendwie weiter getroffen haben. Und es war, glaube ich, auch gut so, weil in Lissabon hat sich einfach, da standen die Sterne in der richtigen Konstellation und alles hat sich ergeben und so.
Planeten standen in Reihe und Glied.
Ey,
und
Wahnsinn, dann hat das, Nee, aber ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, dass du einen Mann geküsst hast und er hatte einen Bart und das war für die, das ist ja so eine Kleinigkeit, aber ich konnte es so nachvollziehen, weil als wir dann, ja, es hat ja ein bisschen gedauert, wir waren ja erstmal feiern und dann waren wir schon ein bisschen besoffen und dann wollten wir in einen Stripclub, aber die haben uns nicht reingelassen, weil wir zwei Frauen waren. Wir haben dann den Versuch zu erklären, dass wir bisexuell, also dass wir schon auch gerne die Frauen angucken wollen. Ich habe mich damals ja nicht als bisexuell gelabelt, aber hat dann nicht geklappt und dann haben wir uns eine Pizza auf ihr Hotelzimmer bestellt und dann dachten wir, okay, vielleicht ist die Nacht auch schon jetzt rum. War dann Gott sei Dank nicht so der Fall, sondern hat sich dann so peu à peu ergeben. Und ich bin ganz froh, sie hat den ersten Schritt gemacht, weil ich glaube, wir zwei einfach dadurch, dass wir sowas noch nie gemacht haben und halt auch ich noch nie wirklich Sex mit einer Frau hatte, war das schon eine Überwindung. Und ehrlicherweise, ich will ja nie Werbung für Alkohol machen, ne, aber es war halt trotzdem ganz gut, weil man hat doch einfach Unsicherheiten und scheut sich so ein bisschen und dass wir da alle einen guten Pegel hatten, war nicht schlecht.
Ja, man kämpft auch so ein bisschen dagegen an, ne? Also ich finde, man ist dann immer so, ah nee, und das ist wie so eine Blockade, die man wirklich erstmal überwinden muss, ne?
Ja.
Wenn man so Schiss hat auch, warum auch immer.
Ja, ich glaube, da ist wirklich unsere Erziehung oder unser Umfeld einfach richtig krass präsent in unserem Kopf, weil du wirklich erstmal den Schritt gehst. Wenn man den einmal gegangen ist, ist easy peasy so gefühlt, dann ist auch heute gar kein Ding. Genau, aber da dann. Und deswegen war ich ganz froh, dass sie die Initiative ergriffen hat. Und dann ging es auch, wie gesagt, direkt irgendwie los. Und bei ihr war es nicht der Bart, obviously, aber ihre langen Haare. Das war so krass, weil sie hat extrem lange und extrem voluminöse Haare, wie so eine Löwenmähne. Und sie hat mich dann auch verwöhnt oral. Ich sag immer down under gehen, ich weiß auch nicht, das hat sich für mich so ein bisschen etabliert. Also ja, keine Ahnung, aber das meine ich, wenn ich sage, sie ist down under gegangen, dann hat sie mich oral befriedigt.
Dann war sie down under.
Dann war sie da, ja. Und dann, keine Ahnung, ob du das auch machst, wenn du einen Blowjob kriegst oder sowas, aber dann greift man ja doch mit der Hand einfach an den Kopf, so öfters mal. Und dann waren das so viele Haare. Weißt du, das ist Das ist total blöd, aber vielleicht kann man das so nachvollziehen, weil das ist einfach mal dann so Kleinigkeiten, wo du dann aber einfach wirklich merkst, oh krass, das ist jetzt wirklich nicht das, was ich bisher halt irgendwie hatte, sondern ja, halt eine Frau so. Und ich bin
kann ich voll nachvollziehen.
Ja, ich bin dann auch direkt, hab dann sie direkt dann auch verwöhnt, was für mich natürlich auch das erste Mal war. Und natürlich, man weiß, dass eine Vulva weich ist und Penis, wenn man Sex hat, hart. Aber auch hier dann wieder das tatsächlich aktiv zu geben und sich so reinzuknien, sage ich jetzt mal. Und es fühlt sich einfach ganz anders an als alles, was man davor erlebt hat. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie noch ein bisschen befriedigender, würde ich sagen, weil, keine Ahnung, wenn man es gut macht, dann bewegt sich ja das Becken und du merkst, dass die Frau nochmal mehr dabei ist und je nachdem, wie es läuft, wird es dann alles nochmal feuchter oder enger oder so und das ist schon krass und es war anders so.
Unsere ZuhörerInnen werden so richtig horny, glaube ich, wenn die Oh mein Gott, die sind ja so richtig im Sexthema drin und dann bei denen rennt richtig das Kopfkino wahrscheinlich.
Oh Mann, und vielleicht sind die gerade am Putzen oder so, oder was man so macht, wenn man einen Podcast hört, gell? Nee, okay, aber um jetzt vom Softporno kurz wegzukommen wieder. Nee, es war halt echt, es sind so ein paar äußerliche Sachen, die einem natürlich klar sind eigentlich, aber die man dann trotzdem, wenn man es erlebt, halt ganz anders erfährt. Und was ich gemerkt habe, was direkt automatisch war, ohne dass wir auch darüber gesprochen haben, ist, dass wir immer nach Consent gefragt haben. Ohne dass ich damals wusste, dass Consent jetzt der Begriff dafür ist oder so. Aber wir haben alle drei immer gefragt, darf ich jetzt das? Darf ich dich so verwöhnen? Darf ich jetzt das? Ist es okay, wenn ich das mit der anderen Person mache, auch für die dritte Person und so? Da waren wir eigentlich echt vorbildlich unterwegs. Weil das, ich glaube, das haben wir alle auch als Sicherheit gebraucht und auch ehrlicherweise, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, aber Dreier sind auch eine logistische Herausforderung und da ist es nicht verkehrt, wenn man miteinander spricht. Nee, und deswegen war das echt eine sehr positive Erfahrung und auch eine Sache, die da und auch generell, glaube ich, im queeren Sex zwischen Frauen oder Menschen mit Vulva ist dadurch, dass man jetzt nicht diesen klassischen Absprung hat, dieses Ende aller, es gab eine Ejakulation vom Mann, so, weil das ist ja ein bisschen das, was in allen, von uns allen irgendwie so drin ist, wenn der Mann gekommen ist, ist Ende Gelände und du als Frau musst gucken, dass du davor irgendwie zur Ding kommt, was ja laut unserer Orgasm Gap nicht so gut klappt. Da gibt's kein Ende, du hörst auf, wenn du am Arsch bist, wenn du einfach körperlich nicht mehr kannst, so.
Ich dachte gerade so, du gibst auf, wenn du am Arsch bist, nee, dann geht's bei mir erst richtig los.
Hast du recht? Nee, ich meine körperlich einfach, wenn du müde bist, hörst du auf. So. Und nicht, ob jetzt jemand gekommen ist oder nicht. Und das führt dann einfach auch oft dazu, dass man einfach öfter kommt und auch sich mehr Zeit nimmt, weil es jetzt eben nicht diesen Endpunkt gibt, den man erreichen muss, sondern einfach, man guckt einfach wirklich so nach Lust und Laune, was fühlt sich jetzt gut an, auf was habe ich jetzt Bock.
Aber das liegt ja auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass Frauen, nennt man das, jetzt muss ich multiple Orgasmen haben können, oder?
Ja. Ne?
Also, dass ihr ja auch mehrere Male hintereinander kommen könnt, wirklich. Und ich glaube, also wenn ich einmal gekommen bin, dann bin ich auch erstmal, also dann
wieder
dann
am Arsch.
Dann bin ich wieder am Arsch. Nein, aber dann kann ich auch erstmal nicht mehr weitermachen. Ja. Ne? Also dann bin ich erstmal so, ich bin gekommen und dann brauche ich eine kurze Pause und dann könnte ich nochmal. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich von Mann zu Mann unterschiedlich. Ne? Ich glaube, es gibt Männer, die kommen und die können erstmal noch ein bisschen weiter machen. Ich kann es zum Beispiel nicht. Also wenn ich einmal gekommen bin.
Das liegt aber tatsächlich auch, und das ist jetzt wieder ein bisschen unwissenschaftliches Halbwissen, aber an den Hormonen, die ausgeschüttet werden, nachdem man einen Orgasmus hatte. Und bei Männern wird da auch viel dieses, klar, Oxytocin sowieso, dieses Kuschel- und Happy-Hormon, aber da wird noch irgendwas anderes ausgeschüttet, was einen noch erstmal müde macht. Und das haben Frauen im Durchschnitt so nicht so sehr. Deswegen können wir halt noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Und das ist schon ein körperlicher Vorteil, sage ich jetzt mal.
Ja, und deswegen, gerade wenn man dann die Orgasm Gap betrachtet, ich kann jetzt auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen
plaudern. Ja,
ich hoffe, das ist für alle PartnerInnen dann auch so in Ordnung. Aber mir mir ist es auf jeden Fall auch nicht egal, ob meine Frau jetzt nicht kommt oder nicht, also ob die kommt oder nicht. Und ich, es ist ja auch, glaube ich, so, was so im Volksmunde öfter passiert, ist, dass auch die Männer mitbekommen natürlich, dass Frauen öfter mal Orgasmen vortäuschen.
Ja,
und ich finde das, ja, ich finde es halt irgendwie nicht so cool. Und ich weiß, dass ich damals, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, ich weiß nicht warum, aber irgendwann haben wir uns mal gefragt, ja, hast du mich eigentlich schon mal angelogen? Und dann meinte sie nur so, ja, da, wo jede Frau halt lügt. Und dann meinte ich nur so, hä, wie meinst du das jetzt im Bett oder was? Da waren wir aber auch noch nicht so lange zusammen. Und dann meinte sie so, ja, klar, irgendwie schon. Und dann meinte ich nur so, nee, können wir bitte die Vereinbarung treffen, dass du nicht so tust, als würdest du kommen, damit ich denke, dass du gekommen bist, damit ich mich irgendwie besser fühle. Weil ich meine, das ist ja für einen Mann so ein bisschen Feedback, um zu sehen, ob der Frau was gefällt oder nicht. Und wenn die Frau so tut, als ob ihr was super gut gefallen würde oder sie gerade gekommen ist oder so oder mit dir zusammenkommt, dann weiß der Mann ja dann auch nicht, okay, muss ich hier vielleicht noch was machen oder darf ich mir hier noch ein bisschen Mühe geben oder, also weißt du, was ich meine? Und dann haben wir damals diese Regelung getroffen, dass sie da halt wirklich nicht mehr lügt, was das angeht. Und das, ich weiß, glaube, das war nach so einem waren wir vielleicht 3 Monate oder so zusammen, da kam das mal auf den Tisch.
Aber voll gut, dass ihr drüber gesprochen habt.
Ja, mir war das halt schon wichtig, weil ich mir dachte so, ja, ich habe keinen Bock, dass meine Freundin oder meine Frau immer so tun muss, als ob sie kommen würde und irgendwie nicht kommt. Und danach so, oh ja, war total toll. Und eigentlich war überhaupt nicht schön für sie oder sie ist halt nicht gekommen. Und jetzt versuche ich, also für mich ist dann immer, weil ich ja auch weiß, dass wenn ich einmal gekommen bin, dass ich erstmal danach nicht mehr kann. Natürlich kann man danach irgendwie noch andere Sachen machen, ne, die dann auch zum Hauptspiel gehören können. Aber für mich ist erstmal der Druck so ein bisschen raus. Oder ich habe mir da auch immer schnell den Druck rausgenommen, dass ich jetzt da eine Performance abliefern muss. Also, dass ich sie jetzt zwingend zum Kommen bringen muss, weil sie auch damals gesagt hat, dass sie es auch genießt, wenn sie jetzt nicht unbedingt kommt.
Ja.
Aber ich versuche es schon, weil ich das schon schön finde, wenn sie kommt. Oder ich genieße es auch. Ich mag das, wenn meine Partnerin, wenn ihr irgendwas gefällt oder so. Ne? Also es turnt mich auch total an. Deswegen versuche ich mir schon immer so, ich versuche mich selber ein bisschen zurückzuhalten, einfach so lange zu warten, bis ich mindestens einmal mitbekomme, dass sie auch gekommen ist. Und dann komme ich in der Regel, man kann das als Mann auch schon ein bisschen kontrollieren, ne? Also ich versuche dann schon so zu warten, keine Ahnung, passiert's. Manchmal kann man es nicht kontrollieren, dann geht's halt leider total schnell und zack, bist halt gekommen. Aber wenn ich es irgendwie lenken kann so ein bisschen, dann versuche ich mich erstmal ein bisschen zurückzuhalten. Und wenn ich dann einmal gemerkt habe, meine Frau ist gekommen, dann kann ich auch ganz schnell kommen, wenn ich möchte.
Ja. Nee, und das ist ja wirklich so ein Punkt. Und ich glaube, diese Zurückhaltung, auf jeden Fall jetzt, ich meine, wir reden hier sowieso über sehr subjektive Erfahrungen, ne? Also was wir sprechen, ist jetzt nicht allgemeingültig, aber dieses Zurückhalten, gerade im Sex jetzt zwischen Frauen, gibt's halt nicht. Da ist halt all in. So.
Ja, ja.
Und das ist halt schon auch richtig cool.
Kann ich mir vorstellen.
Aber wie gesagt, auch hier mehr reden. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich von meinen queeren Erlebnissen jetzt auch in meinen heterosexuellen Sex, sage ich jetzt mal, übertragen habe. Einfach richtig, es klingt so plump und eigentlich so einfach, aber man macht es halt nicht, nachfragen. Ich hatte mal was mit einer und die war bei mir Down Under und sie meinte, hey, möchtest du so oder so? Und ich war so perplex, weil sich beides nicht gut angefühlt hat, aber dass sie so gefragt hat, weißt du? Und das auch fand ich in der Hinsicht auch einfach super sexy, weil ich dachte mir so, hey, sie will jetzt gerade wirklich, dass ich eine gute Zeit habe. Sie bietet mir Alternativen und fragt wirklich danach, was gefällt mir besser, was brauche ich in dem Moment? Weil das kann ja auch je nach Tagesform und je nach allem möglichen, wie der Mond steht, nee, es kann ja immer anders sein. Und das fand ich irgendwie so ein positives Beispiel, dass ich dann auch dachte, ja, warum fragt man das eigentlich nicht öfter? So, hey, magst du es jetzt gerade so oder so? Was kann ich dir Gutes tun? Worauf hast du jetzt Lust? Oder ist okay, also willst du überhaupt noch weitermachen? So, also einfach wirklich viel mehr reden beim Sex.
Ist total wichtig, ist super. Also deswegen machen wir ja auch, also nur noch mal kurz so als kleiner Reminder, wir machen diese Folge jetzt nicht nur, weil wir beide jetzt gerade Bock haben, über unseren Sex zu reden, ne? Wir machen das jetzt auch so ein bisschen, weil wir ja auch bestimmte Themen enttabuisieren möchten, ne? Und
ja,
da gehört Sex definitiv dazu. Und deswegen reden wir da ganz viel über Sex, 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 Arsch und Arschlöcher und Strap-ons und was auch immer, damit die Leute verstehen, das ist alles super normal, es ist alles valide und alles ist cool und das, was Anna gerade gesagt hat, dass man einfach darüber spricht und selber miteinander evaluiert, was einem gefällt und was man toll findet und worauf man Lust hat, dann kann das einfach so verdammt guter Sex werden und sein. Und deswegen machen wir unter anderem ja auch heute und reden wirklich offen darüber, was wir gut finden oder über unsere Erfahrung, dass die Leute einfach merken, hey, so, hey, das ist irgendwie alles normal. Es gibt da kein
richtig oder falsch.
Alles, was sich gut anfühlt und was halt mit Erlaubnis passiert, ne? Das ist erlaubt und das ist cool.
Und probiert da einfach auch mal aus. Also du hast jetzt auch gerade Strap-on gesagt oder so. Das ist eine Sache, klar, unter anderem jetzt im Queen-Sex zwischen Menschen mit Vulven oder so, was auch super spannend ist, weil so eine Position, wenn man keinen Penis hat, hatte man jetzt so auch noch nicht. Kann ich dementsprechend auch empfehlen. Aber das ist nicht eine Sache, die nur im queeren Sex da sein muss. Weil, Jan, wir haben ja vorhin eben gesprochen, der G-Punkt des Mannes ist ja in der Prostata. Also auch, das nennt sich dann Pegging, wenn die Partnerin den Partner anal penetriert, durch einen Strap-on zum Beispiel. Oder auch, man gibt es ja auch, dass manchmal Männer schon gekommen sind, aber die Frau will noch ein bisschen und man kann gerade nicht, dann schnallt man sich halt auch einen Strap-on um. Da ist ja keine Scham oder keine Schande dahinter. Wobei das leider in vielen Köpfen ja irgendwie drin ist. Oder auch dieses, wenn ich anal befriedigt werde, bin ich ja schwul. So, nein, das ist Sex, mein Gott, das hat ja nichts.
Das fühlt sich gut an, das hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun.
Ist so. Und da, glaube ich, gibt es noch, ist wirklich so, ein großes Plädoyer, ne? Aber es ist einfach, das sind noch so viele Hemmungen in unserem Kopf, wo wir, glaube ich, alle irgendwie sehen, dass unser Sex doch gar nicht so frei ist, wie wir dann manchmal denken, dass er wäre. Spätestens, wenn man irgendwie so Vorbehalte hat, à la, wenn ich jetzt Analsex habe, bin ich schwul oder so.
Und auch das, was du gerade gesagt hast, ne, das hat bei uns ja auch lange gedauert, bis wir das ablegen konnten. Ne?
Natürlich.
Also das hängt ja auch viel damit zusammen, wenn wir uns vielleicht auch geoutet haben oder uns auch selber getraut haben, uns zu erlauben, dass wir das überhaupt ausprobieren, ne? Und das dann auch zu erlauben, dass wir das gut finden und mögen und weiter praktizieren wollen. Das dauert bei manchen echt lange, weil, wie du das schon gesagt hast, wir werden sozialisiert und wir nehmen ja auch Werte auf. Von unseren Eltern, von unserem Umfeld. Und diese Werte, die stehen ganz oft im Kontrast zu dem, was wir wirklich fühlen und was wir irgendwie haben wollen oder wo wir hin möchten. Und das ist so ein Kampf, diese Werte auszuhebeln. Das dauert, das passiert nicht von heute auf morgen. Und deswegen Enttabuisierung, Freunde. Ja. Man ist danach immer noch der Gleiche. Und es ist sehr schön, sich dem hinzugeben, worauf man Lust hat.
Ja. Und wirklich Trial and Error, mal ein bisschen mehr mit Humor, weil gerade früher, ich war, glaube ich, sehr verkrampft, was mein Sexleben anging, einfach weil ich dachte, okay, es wird so und so ablaufen und ich muss das und das bringen und das ist wichtig. Und da gab es nicht den Raum, aber ich rede jetzt wirklich so von pubertierendes Anna und ein bisschen Anfang so, aber da gab es gar nicht den Raum, neue Sachen auszuprobieren, die vielleicht auch mal scheitern könnten. Ich erinnere mich zum Beispiel an das erste Mal, wo ich mit einer Frau dieses Scissoring probiert habe, also eben, dass man so die Beine spreizt und dann versucht, so aneinander zu reiben, weil man das immer in den Pornos sieht, dass dann die Frauen total abgehen und keine Ahnung, wir haben es nicht hingekriegt. Also wir haben es probiert und wir haben es so angeguckt und waren so, fühlt sich das gerade irgendwie gut an? So, nee, so, okay, komm, haben beide gelacht, lassen wir es bleiben, machen wir lieber was anderes so und das ist eben dieses ganze Thema mit einem offenen, aber auch mit einem humorvollen Mindset zu begehen, weil niemand guckt uns dabei zu, es sei denn, man möchte das, aber das ist dann auch nochmal eine andere Sache. Du wirst nicht bewertet nach einer Performance, ob das jetzt von der 0 bis 10 war, sondern einfach mal machen. Und dann schaut man schon, was passiert. Und diese Lockerheit, glaube ich, habe ich wirklich auch primär durch den queeren Sex gefunden.
Das geht bei mir, ist bei mir genauso. Also man probiert viel aus, man entdeckt halt einfach viel über sich und ich habe das Gefühl, mit jedem Mal Sex, dass ich mehr hatte mit einem Mann, bin ich befreiter geworden mit mir selber. Einfach zu merken, ey, es ändert sich dadurch nichts. Und ich habe mich, also jetzt mal so ganz flach gesagt, ich habe mich einfach mega cool gefühlt. Ich habe mich so cool gefühlt, dass ich endlich so, dass ich diesen Schritt, ich war so stolz auf mich, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
Voll.
Meine, diese Werte, dass das irgendwie was Falsches ist, so abzulegen und zu erkennen, dass das auch nichts Falsches ist natürlich. Und dass es sogar was super Cooles ist. Und dann zu merken, dass ich mich selber sexuell noch so viel Neues an mir kennenlerne und so viel Positives ja auch entdecke. Ne? Also wie gesagt, ne, alles, was so an meinem Hintertürchen stattgefunden hat, das war vorher nicht da. Ne? Also das, das hat nicht stattgefunden.
Ja.
So. Und zu entdecken, dass da irgendwie was ist und dass sich das gut anfühlt und dann aber auch, keine Ahnung, das fängt dann wirklich an, Männer zu küssen, einen Mann einem zu blasen oder einen zu lecken und zu fingern und was auch immer, was alles dazugehört, worauf man Bock hat. Alles so festzustellen und dann zu merken, so, boah, das ist alles geil. Krass, schade, dass ich irgendwie das vorher noch nicht wusste, aber ist ja auch egal. Ja. Ich habe halt meine Zeit gebraucht und dass man dann aber so diesen Step einmal gegangen ist und dann immer jeden Step, den man neu gegangen ist und was Neues kennengelernt hat, dass man dann wirklich so, ich war einfach fucking stolz und ich habe mich sau cool gefühlt, als ich endlich an diesem Punkt war. Und manchmal fühlt man sich auch so ein bisschen, als ob man so einen Vorteil gegenüber Leuten hat, wo man denen vielleicht vermutet, dass sie das noch nicht erreicht hat. Aber man fühlt sich einfach so ein bisschen, ah, geil, ich weiß einiges jetzt mittlerweile.
Ich hab's und dann drauf.
Ich weiß, wie es geht. Nein, aber das hat sich schon einfach super cool angefühlt. Ich weiß noch damals, dass es waren schon sehr viele Glücksgefühle, die ja durch den Körper geschossen sind, als man da so sich so ein bisschen kennengelernt hat.
Aber ich glaube, das ist so ein queeres Glück. Dann, was du gerade auch beschreibst, dass es natürlich nicht nur im sexuellen Kontext gibt, sondern generell auch im Leben und ganz außerhalb von sexuellen Handlungen. Aber da wir beide ja doch zwei sehr positive Menschen, sexpositive Menschen sind, ist es halt für uns auch ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens so. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist einfach wirklich dieses queere Glück. Man hat doch das gefunden, wo man nicht wusste, dass es einem fehlt, bis man es hatte. Weißt du? Und dann kann man auch nicht mehr zurückgehen im Sinne von, man hat jetzt Erfahrungen gemacht, die positiv waren bei uns, was ja auch sehr gut ist, dass wir da positive Erfahrungen gemacht haben, aber die uns jetzt von der Erfahrung her so erfüllen, dass wir wissen, hey, genau das ist mein Ding. Das ist die Gesamtheit meines aktuellen sexuellen Lebens, sage ich jetzt mal, ist genau das, wie ich es leben möchte, wie ich es fühle. Und ich kann so viele Sachen ausprobieren, die ich früher nie gedacht hätte, dass ich es mache. Und es fühlt sich gut an.
Das ist ein guter Punkt. Du kannst so viele Sachen ausprobieren, von denen du damals nie gedacht hättest, dass du sie überhaupt ausprobieren würdest. Ich würde auch sagen, dass dadurch, dass man dann queeren Sex praktiziert, der dann von dieser Heteronormativität auf jeden Fall abweicht, dass man dann auch einfach schon offener auch anderen Dingen gegenüber ist. Und ich habe das Gefühl, also wir haben ja auch schon mal über Kinky Sex oder BDSM haben wir ja auch mal angerissen bei dem Pride-Thema, bei unserer Pride-Folge. Ja.
Sehr wichtig, nochmal nachhören, bitte.
Genau. Ob das so ist, dass dann vielleicht auch gerade im queeren Sex schon mal eher King stattfinden. Das gibt es natürlich auch bei heterosexuellen Menschen, aber dadurch, dass man generell offener ist, dass man da vielleicht auch einfach mal so ein paar Sachen ausprobiert. Und hast du da für dich irgendwann mal festgestellt, dass du einen Kink hast? Oder hast du irgendwas ausprobiert, wo du gesagt hast, war ich offen, habe ich mal ausprobiert, aber will ich gar nicht, will ich nicht?
Was ich ausprobiert hatte und wo ich tatsächlich immer mehr Gefallen dran finde, sind solche kinky Partys, also solche sexpositive, oft Techno-Partys, schon auch klischeemäßig Lackleder, Latex-Menschen, aber das war für mich eine Welt, wo ich früher auch nicht so ganz wusste, werde ich da jemals, also fand ich schon immer interessant, aber werde ich da jemals reingehen in diese Welt? Und Stuttgart mausert sich, was das angeht, echt ziemlich. Das ist sehr cool. Wir haben so eine Partyreihe, die 4-5 Mal im Jahr auf jeden Fall bei einer Location, die auch recht in der Nähe von uns ist, auf so einem Boot, was ziemlich cool ist. Der Techno-Club ist unter Deck und ist so alles dunkel und nur so Laserlichter und so auf schwarzen Dielen. Also mega cool. Und das hätte ich mich, ich glaube, ich hätte mich früher nicht getraut, da hinzugehen. Das erste Mal bin ich auch ohne meinen Mann hingegangen, weil ja, er sich auch ein bisschen unsicher war so und er damals auch dachte, okay, sind da jetzt nur schwule Männer? Und nee, Kink ist ja für sämtliche Sexualitäten offen. Mhm. Und es war irgendwie so cool, dieser Vibe da zu sehen. Und auch die Leute eben, haben sich so viele Gedanken gemacht, was sie anziehen und so. Und so geht man normalerweise nicht feiern. Und es war mega cool. Mhm. Und ja, dann ist man da auf der Tanzfläche und nebendran haben welche Sex. So. Und irgendwie ist es dann alles so normal und offen und cool. Und die Veranstaltungen, wo wir da auch dann gemeinsam auch hingegangen sind, bieten auch solche Playrooms an, wo es dann wirklich Andreaskreuz mhm. gibt oder keine Ahnung, wo Peitschen ausgegeben werden oder sowas. Also wo es zum Teil auch schon rougher sein kann. Mhm. Und da kann man auch einfach zugucken und das ist mega cool irgendwie so. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin da auf jeden Fall deutlich offener geworden, was das angeht. Und irgendwie so die Richtung finde ich schon wirklich sehr interessant. Und vor allem, wenn auch, I don't know, klingt es auch irgendwie sehr komisch und wahrscheinlich erfülle ich jetzt einige Vorlieben von vielen Menschen, aber so Frauen mit Peitschen, so mhm. Femdom, hat schon was. Weil es halt dann doch oft, was so dieses dominante Thema mhm. angeht, ja doch oft dann der Mann ist. Mhm. Und weil halt Penis und dann sind wir wieder in allen Strukturen, bla bla, aber so dominante Frauen, die da wirklich dieses in Anführungszeichen Macho Gehabe, kind of ausfüllen stattdessen. Das finde ich schon sehr interessant. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich glaube, ich wäre da viel zu cute. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und ich finde es auch künstlerisch total schön. Es gibt so viele richtig, richtig schöne Instagram-Profile, die diesem ganzen Thema sehr ästhetisch, künstlerisch sich nähern und ich würde mir so Dinger, keine Ahnung, ich glaube, irgendwann haue ich mir mein ganzes Schlafzimmer mit solchen Sachen voll, weil ich finde, es schaut einfach so cool aus und so schön irgendwie.
Also habt ihr bald über eurem Ehebett ein Andreaskreuz hängen quasi?
Schön wär's, aber die Decken sind leider, halten das nicht aus. Und bei dir?
Ich habe auch Dinge ausprobiert. Ich würde jetzt aber so von mir behaupten, dass ich keinen Kink so richtig habe. Also die Partys, die du so beschreibst, die sind schon interessant. Also ich finde, die machen einen neugierig auf jeden Fall. Mhm. Und aber aufgrund unserer aktuellen Beziehungssituation, dass wir halt exklusiv sind, machen so Partys für mich dann doch irgendwie so keinen Sinn. Also ich glaube, ich würde gerne diese Partys besuchen und alle Optionen haben können. Weißt du, was ich meine?
Okay, das verstehe ich. Aber zum Beispiel eine Freundin von mir, wir gehen immer gemeinsam da auch hin, die ist auch in einer geöffneten Beziehung in der Hinsicht, dass sie ab und zu Dreier mit ihrem Freund hat, aber sie geht da oft auch alleine hin und auf den Partys, auch wenn er dabei ist, darf nichts passieren, das sind halt so Regeln, das ist ja auch fein und die geht da einfach hin zum Upsteppen. Die ist auch in manchen SM-Clubs, wo es dann auch Dancefloor gibt, so einfach zum Tanzen, weil der Vibe so cool ist. Also ich glaube, es lohnt sich schon auch, das mal auszuprobieren, ohne dass man aktiv was machen will. Aber ja klar, wenn man die Möglichkeit hat, ergibt sich schon einiges.
Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dann da bin und dass ich wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, bin ich erstmal wahnsinnig überfordert. Ich werde überfordert sein, das kann ich ja jetzt schon sagen. Ich bin nämlich wirklich jemand, der gerade mit so Situationen erstmal überhaupt nicht weiß, okay, was soll ich anziehen, wie soll ich mich da und wie kann ich und was und wie und wo. Also ich glaube, dann ist das so viel, ich bin auf jeden Fall erstmal überfordert, glaube ich, in so einer Situation, in der mich
und dann hast du wieder dein Resting Bitch Face.
Genau, habe ich wieder mein Resting Bitch Face und dann denken wieder alle, ich bin desinteressiert und arrogant und dann weiß ich nicht. Aber ich denke mir, ich glaube, ich würde dann schon, wenn ich sowas besuchen würde, wenigstens die Möglichkeit haben, ich würde es vielleicht auch gar nicht machen, weil ich eben dann irgendwie überfordert wäre und mir das vielleicht sogar wirklich erstmal angucken wollen würde. Aber ich glaube, ich würde mir dann die Möglichkeit nicht nehmen wollen, dass wenn es sich doch ergeben würde, dass ich nicht auch irgendwas machen kann, um eine Erfahrung zu machen.
Ja.
Und dementsprechend bin ich immer so ein bisschen, ja, es würde mich schon interessieren. Mhm. Aber ja, es gibt nichts, was ich jetzt so also ich glaube tatsächlich aber sowas, was du jetzt gesagt hast, so mit Andreaskreuz und auch mit so Schmerz verbundenem Sex. Ich glaube, das wäre jetzt nichts so was, das habe ich jetzt persönlich auch noch nie so richtig ausprobiert, ne? Aber das reizt mich auch gar nicht. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, also ich finde, es ist auch völlig okay, wenn man sagt, du, jeder wie er lustig ist und worauf er Lust hat, sowieso. Aber es gibt auch Dinge so, die reizen mich tatsächlich gar nicht. Es gibt aber Dinge, die reizen mich. Also das, was du gerade erzählt hast von der Party, dass man da einfach so sehr offen miteinander ist generell und dass es dann da auch mal sein, keine Ahnung, gibt es diese Playrooms und so. Mhm. Das würde mich schon reizen, so. Aber es reizt mich jetzt zum Beispiel so Dinge, die vielleicht auch mit so einem Schmerz verbunden sind oder so ein ganz dominantes und devotes Gefälle reizt mich zum Beispiel auch nicht. Also ich mag das schon, mal der Dominante zu sein. Ich mag das auch mal der Devote zu sein. Also haben wir ja auch schon mal geredet, dass ich alle Rollen gerne besetze. Aber ich glaube, sobald das so sehr, sehr, sehr unterwürfig wird, so, ne, dann fühlt sich das für mich manchmal irgendwie nicht so in meiner Vorstellung so toll an. Und da wäre ich dann, glaube ich, so raus. Es ist auch ganz egal, mit welchem Geschlecht. Also ich möchte, für mich ist das nichts Erregendes, der Gedanke, dass sich jemand so devot vor mir präsentiert, dass er so unterwürfig wird oder dann, also das ist etwas, was mich zum Beispiel gar nicht reizen würde. Und ich glaube, das würde mir auch einfach nicht gefallen, selbst wenn ich es ausprobieren würde.
Mhm. Dazu noch ein Gedanke, den ich gern teilen würde, weil ich glaube, da herrscht auch sehr viel Missverständnis, vor allem von Leuten, die noch nicht in so Kreisen unterwegs waren. Auch wenn es so ein krasses Machtgefälle gibt, ist der Sex oder die Handlung, die da stattfinden, die Handlung mit dem größten Consent ever. Mit dem größten Vertrauen und so.
Ja,
aber
ja.
Ich weiß, dass du das weißt, aber ich will es hier wirklich auch nochmal platzieren, weil da sind die Sachen zum Teil viel abgestimmter als im heterosexuellen Vanilla-Sex, wo die Leute voneinander nicht wissen, was will der eigentlich der andere und was sind die Grenzen oder so, sondern das wird da viel offener kommuniziert und auch bei solchen Partys.
Im Vorfeld ist, ja auch schon, ne?
Genau, im Vorfeld schon vor den sexuellen Akten und es gibt
Safe
ja diese
Safe Words und so werden ja auch definiert,
ja. Und auch zum Beispiel bei diesen Partys, es gibt immer ein Awareness-Team. Da gibt es immer Leute, die gucken, ob alles auch in Ordnung läuft, die auch bei den Playrooms da sind, die also wie so Security, aber halt eben wirklich für so dann sexuelle Handlung. Und da herrscht auch eine 0% Toleranz zum Krapschen oder zum irgendwas machen, wenn da sich irgendjemand irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist und wenn es nur in Anführungszeichen an Po fassen ist oder so, dann fliegt die Person raus und es wird auch gesehen.
Das ist so wichtig auch. Ich finde es richtig cool, dass es das gibt.
Voll. Und ich fühle mich auf den Partys auch, ich war da alleine als Frau, das erste Mal, klar mit Freundin, aber trotzdem. Und das sind schon viele Pärchen auch unterwegs, die gern jemanden, eine Frau, so ein Unicorn halt suchen, ne? Für einen Dreier. Und ich habe mich so viel sicherer gefühlt, als wenn ich normal feiern bin in irgendeinem Club. Wirklich. Weil da hast du einfach den Leuten gesagt, danke fürs Interesse, aber nein, danke. Und dann war völlig in Ordnung. Und dann hat dich auch niemand angefasst.
Wie cool wäre das, wenn wir in jedem normalen Club auch ein Awareness-Team hätten, wirklich. Weil ich finde ja auch gerade da diese Übergriffigkeit, die findet ja auch gerade da statt, ne? Ich finde, das ist so ein witziger Kontrast, weil ich glaube, von außen wird gerade diese Community und diese King-Community und auch die Queer-Community, die wird auch immer sehr schnell in diese Schublade gedrängt. Das sind die Perversen, das sind die Ekelhaften und keine Ahnung was. Und dann brauchst du ja nur in normalen, weiß ich nicht, in einen Club zu gehen. Und da sind diejenigen, die ihre Bedürfnisse unterdrücken und die haben sich dann nämlich nicht unter Kontrolle und die begrapschen dann einfach mal irgendwelche fremden Leute. Und dann denke ich mir so, nee, schaust dir doch an oder was du gerade beschrieben hast, gerade da, wo Sexualität so präsent ist, da gibt es ein Awareness-Team, was nochmal on top guckt, dass alles sicher ist und dass da einfach wirklich ein Safe Space ist. Und das wäre wirklich einfach so eine geile Sache, wenn es in jedem Club einfach ein Awareness-Team geben würde. Und Leute, auch eine Null-Toleranz herrscht gegenüber sexuellen Übergriffen, ne? Oder generell Übergriffen, dass da einfach gesagt wird, Leute, hier wird nichts angefasst, hier wird niemand angefasst, ohne dass die Person gesagt hat, jo, das passt schon.
Ja.
Wenn kein Consent herrscht, raus.
Ja, das wäre eine ideale Welt.
Schöne
Und bis es die
naja.
Nicht gibt, bleibe ich bei meinen Kinky-Partys. Ja, wir haben jetzt echt viel über Sex gesprochen. Manch einer möge uns Clickbaiting vorwerfen, aber es ist nicht.
Sex sells, Freunde.
Ja.
Sind wir doch ehrlich.
Nein, aber wir haben uns das Thema wirklich aus diesen Gründen, die du ja schon genannt hast, Jan, für die zweite Folge der zweiten Staffel, Schnapszahl, vorgenommen, weil es so wichtig ist, darüber zu sprechen und es positive Erfahrungen geben kann, wenn man einfach mal dem folgt, was man gerne machen möchte und scheiß drauf, ob das jetzt zu den Wertevorstellungen passt, die man so mitbekommen hat oder nicht, sondern einfach mal machen, solange es euch Spaß macht, solange ihr den Consent habt, gönnt euch, wirklich. Das Schlimmste, genau, was passieren kann, ist, dass es halt doch nicht so gut war. Okay. Dann machst du halt was anderes das nächste Mal.
Aber wie Elsa in Frozen ja schon gesungen hat, Let It Go. Oh. Ne? Also die hat ja auch einfach schon drüber gesungen, dass man sexuell sich da wirklich einfach ausprobieren soll. Das war doch eine Metapher dafür, oder?
Tatsächlich sollte sie ja lesbisch sein.
Ich weiß.
Ja.
Ich weiß.
Ich finde es so traurig, also dass sie es nicht gemacht haben.
Also das hat Disney natürlich nie bestätigt. Nee, natürlich, aber ich glaube, sehr viele sehen da eine Parallele zu der eigenen queeren Findung der eigenen queeren Identität. Ja. Und ich finde es aber auch wirklich gut, dass sie da bis jetzt auch keinen Dude an die Seite gestellt haben. Ne?
Ja, Gott sei Dank.
Also finde ich auch richtig cool, dass nicht jede Disney-Prinzessin oder Königin oder was auch immer nicht immer einen Typen am Start haben muss, um irgendwie was zu reißen in den Film. Aber was ist dann das heutige Fazit? Also ich würde sagen, probiert euch aus, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, fühlt euch, hinterfragt vielleicht auch mal eure Werte, warum ihr gewisse Dinge nicht ausprobieren könnt, wollt oder tut. Und ich kann oder wir können euch auf jeden Fall sagen, einfach mal so ein bisschen über den Horizont hinaus zu blicken, das kann auch, also es schadet nicht. Das kann auch mal wirklich neue Facetten aufzeigen und echt schön für einen selber sein und einen halt auch persönlich weiterbringen.
Sagst du jetzt tatsächlich, ja, ein bisschen Bi schadet nie?
Ach so, nein, ich meinte das generell. Ich meinte
nein,
das
natürlich.
Aber natürlich auch, ja, ein bisschen Bi schadet nie, ne? Also ich glaube, nein, aber wir haben ja schon festgestellt, es geht ja auch als heterosexueller Mann, kann man sich penetrieren lassen, ne? Ob das durch eine Frau passiert, ob das durch einen Mann passiert, ob das durch Sextoys passiert, ne? Das ist das, was ich meine mit über den Horizont hinausblicken. Und, ne, also macht einfach, wie ihr wollt.
So schaut's aus. Und wir sind gespannt, ob ihr euch jetzt inspiriert fühlt, was Neues auszuprobieren. Wenn ja, dann hätten wir unseren Job erfüllt. Oder ob das. Ich glaube, wir haben die Kurve nochmal gekriegt, Jan.
Glaube ich auch.
Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall total über Feedback von euch. Es war jetzt ja die erste Folge, wo wir mal so ein bisschen sexuell ins Detail gegangen sind. Sind natürlich sehr gespannt, was da an Feedback kommt. Und ja, sind auch gespannt, Jan und meine Geschäftskolleginnen hören ja auch zu. Let's see.
Ja, habe ich auch letztens nochmal gedacht. Ich dachte mir so, okay, also cool, dass wir diese Folge machen. Wir sind da ja auch sexpositiv eingestellt, habe ich auch nochmal gedacht. Da dachte ich mir so, Arbeitskollegen hören auch zu, tatsächlich. Ja. Eine, die direkt neben mir sitzt. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, wir wollen das ja enttabuisieren und wir sind da ja auch, wir haben da auch kein Problem mit. Ne? Deswegen. Nee.
Falls es witzige Gespräche gibt jetzt in der Kaffeeküche, lass es mich wissen.
Ich werde es berichten.
Ja, und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen.
Und genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, falls ihr das noch nicht getan habt, folgt dem Podcast, gebt uns super, super gerne eine Bewertung ab. Das hilft uns wirklich total viel. Wir sammeln Bewertungen nämlich und es sieht schon echt sehr gut aus, aber ich glaube, da geht noch mehr und da würden wir uns auf jeden Fall total drüber freuen. Folgt uns auch auf Instagram unter @byyourside_podcast, @wiefrauliebt und @girafeiern.
So schaut's aus und ihr wisst, egal was passiert, wir sind immer by your side. Bis in 2 Wochen.
Bis dann. Ciao.